Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, der Erich Schmidt Verlag, in dem die Ping, die hier quasi Herausgeberin dieses Podcasts ist, hat gerade vorgerechnet, dass wir wahrscheinlich das hinkriegen, dass wir mit der 100. Folge, ich glaube, das ist jetzt die 93. Folge der Reihe, mit der 100. Folge eine Punktlandung machen, wenn Mitte Oktober in Berlin der Otto Schmidt Verlag zum 100-Jährigen einlädt.
Ja, das haben wir doch lange Hand geplant.
Ja, super. Wir sind in der Standardbesetzung. Also wir haben heute keinen Max Adamek oder sonstige Gäste dabei, mit Stefan Brink, allen bekannt als Kopf des Instituts WIDA hier in Berlin, und mit mir, dem Herausgeber der Ping, und einer ganzen Palette von kleinen und etwas größeren Themen, die wir heute haben. Es geht ja jetzt die Zeit los, wo es auch mal wieder Neues gibt. Der Sommer.
Absolut.
Der Sommer geht zu Ende und wir bekommen alle möglichen Themen. Wir bekommen unter anderem als neues Thema jetzt dann auch noch beschleunigt durch die schrecklichen Ereignisse von Solingen, das BKA einmal wieder buhlt um neue Befugnisse. Ich weiß nicht, wer von unseren Hörerinnen und Hörern schon einmal mit dem BKA-Gesetz zu tun gehabt hat. Ich hatte vor geraumer Zeit in einem etwas komplizierteren Fall das Vergnügen, dass ich mich da rein vertiefen musste. Das ist, es macht keine Freude. Das liegt sicherlich auch daran, dass es mehrfach nachgebessert werden musste aufgrund von Verfassungsbeschwerden. Es ist also an Unübersichtlichkeit nicht zu übertreffen. Und jetzt gibt es, wie es dann immer heißt, geleakt, einen Referentenentwurf aus dem Hause von der Bundesinnenministerin, mit dem dort das schon durch Befugnisse, durchaus jetzt nicht arme BKA-Gesetz, noch durch weitere Befugnisse des Bundeskriminalamts ergänzt worden sei. Es sind drei Bereiche dort, für besonders viel Aufsehen sorgen Vorschriften, die dem BKA das Recht geben sollen, Wohnungen heimlich zu betreten. Und dies muss man im Zusammenhang sehen damit, dass dann also es beim Betreten nicht bleiben soll, sondern dass dann auch die BKA-Beamten das Recht haben sollen, Zugriff auf Endgeräte, auf Smartphones, auf Tablets, auf PCs und Laptops zu nehmen, um dort Spyware zu installieren. Also der Staatstrojaner, der kommt dann eben nicht wie sonst als Trojaner durchs Netz, sondern er wird dann schlicht im Endgerät selbst installiert.
Ja, das lässt tief blicken, lieber Nico. Du sagtest schon zu Recht, das BKA hat ja eigentlich schon eine ganze lange Bandbreite an Eingriffsmöglichkeiten in die Bürgerrechte. Jetzt sollen sie zusätzlich noch was dazu bekommen. Das deutet darauf hin, dass sie offensichtlich Schwierigkeiten haben, damit ihre bisherigen schon weiten Befugnisse sinnvoll und effektiv einzusetzen. Insbesondere der Staatstrojaner, der ja nur wirklich rauf und runter diskutiert wurde und vom Bundesverfassungsgericht mehrfach beäugt wurde, scheint nicht der große Renner in der Praxis zu sein, weil es einfach zu komplex ist, weil es zu schwierig ist, weil die Verdächtigen zu unterschiedliche technische Mittel zum Beispiel nutzen oder auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und dann klappt das nicht, den Staatstrojaner durch die Leitung zu schicken. Also muss man vor Ort gehen und richtig schön an die Hardware dranfassen, um die Spionagesoftware installieren zu können. Das soll ihnen jetzt gestattet werden. Und da haben wir natürlich wirklich eine Fülle von grundrechtlichen Thematiken, die auf der Hand liegen, erstmal in die Wohnung reinmarschieren, Betreten der Wohnung, dann das Ganze als heimlicher Eingriff. Es ist ja nicht zufällig so, dass solche Wohnungsdurchsuchungen in aller Regel in Anwesenheit des Betroffenen oder zumindest in Anwesenheit von neutralen Zeugen, also zum Beispiel von Nachbarn oder von zum Beispiel auch Gemeindebeamten, durchgeführt werden. Das soll hier gerade nicht geschehen, weil eben Zielsetzung ist, heimlich an den Geräten rumzuschrauben. Und natürlich spielen da die Grundrechte auf Datenschutz eine erhebliche Rolle und insbesondere auch das IT-Grundrecht. Man will ja eben an die Endgeräte dran und an denen Manipulationen vornehmen. Also wirklich die ganze Palette wird da aufgerufen und es ist schon eine Verniedlichung, wenn im Referentenentwurf des Hauses Faeser davon gesprochen wird, das sei eine punktuelle Anpassung. Nee, das ist ein massiver Eingriff in unsere Grundrechte.
Ich habe vergessen zu erwähnen, es ist heiß heute, da wird man vergesslich, ich habe vergessen zu erwähnen, was der Anlass ist, dass wir uns ja, wir haben ja schon einmal uns unterhalten hier im Podcast über dieses Faeser-Projekt. Der Anlass, dass wir uns jetzt nochmal darüber unterhalten, ist, dass ich jedenfalls zwischenzeitlich die Gelegenheit hatte, mich noch etwas intensiver mit diesem Entwurf zu befassen, weil wir mit zwei Kollegen vom Deutschen Anwaltverein zusammen einen längeren Beitrag geschrieben haben, wo wir diese Punkte mal analysiert haben und den Finger drauf gelegt haben, der bei netzpolitik.org nachzulesen ist.
Sehr schön. Punkt Nummer zwei dieser Wunschliste des Innenministeriums besteht darin, dass nun endlich mal die verschiedenen Datenbestände, die insbesondere beim BKA liegen, aber auch Datenbestände aus den Ländern zusammengeführt werden sollen. Sie sollen zentralisiert gespeichert werden beim BKA und sie sollen automatisiert analysiert werden können. Das ist ja immer das Riesenproblem. Die enorm angewachsenen Datenbestände der Sicherheitsbehörden sind sozusagen händisch gar nicht mehr durchsuchbar. Also brauche ich mehr oder weniger intelligente Analysemethoden. Und da möchte man sich ja eben auch der Automatisierung bedienen, vielleicht auch KI einsetzen. Und auch damit steht das Innenministerium auf Kriegsfuß mit dem, was das Bundesverfassungsgericht gerade erst 2023 gesagt hat zu automatisierten Analysen. Am Beispiel der Länder Hamburg und Hessen hatte Karlsruhe da schon sehr deutlich gemacht, dass sowohl das Zusammenführen als auch das automatische Analysieren dieser Datenbestände verfassungsrechtlich sehr problematisch ist. Die Versuche in Hamburg und Hessen sind gescheitert beim Bundesverfassungsgericht. Jetzt unternimmt das Innenministerium einen neuen Anlauf zugunsten des BKA. Und in eurem schönen Beitrag, Nico, habt ihr auch Zweifel angemeldet, ob ein solcher Entwurf, eine solche Regelung die Prüfung durch Karlsruhe heil überstehen würde.
Da reden wir ja nicht von kleinen Datenbanken, die da zusammengeführt und analysiert werden. Da reden wir ja von, das ist nicht in irgendeiner Weise wirklich auch limitiert. Da reden wir ja von so Sachen wie Funkzellen, die überwacht werden in den Ländern und die dann also dort zusammengeführt werden, wo wir alle wissen, dass es dann dort ganz leicht passieren kann, dass dann dort die KI, die dann das durchsucht nach und abgleicht, dann auf einmal Verknüpfungen herstellt, die dann dazu führen, dass dort Menschen völlig zu Unrecht auf einmal auf Verdachtslisten landen.
Ja, und aus datenschutzrechtlicher Sicht heißt Zusammenführen von Datenbeständen immer auch, dass die Zweckbindung der Datenerhebung auf die Probe gestellt wird oder übergangen wird, dass also Zweckänderungen stattfinden, dass Daten, die zum Beispiel in den Ländern zu ganz anderen Zwecken mit anderen ganz anderen gesetzlichen Hürden und Verwendungszielrichtungen erhoben wurden, jetzt auf einmal in einem Pool liegen und dann sich dort entweder Abfragende oder sogar eine KI munter bedient. Und dabei werden natürlich diese Zweckbindungen, die ja aus datenschutzrechtlicher Sicht wirklich prinzipiellen Charakter haben und von ihrer Bedeutung ja gar nicht überschätzt werden können, dass diese Zweckbindungen unterlaufen werden. Genau das wollte Karlsruhe bislang noch nie. Na, jetzt ein neuer Anlauf des Innenministeriums, von dem man bisher oder vor Solingen noch sagen konnte, naja, FDP und Grüne haben schon gesagt, das kommt nicht in die Tüte mit ihnen. Jetzt nach Solingen, nach dem Attentat, das wir dort leider erleben mussten, sieht es so aus, als sei der Widerstand der bürgerrechtsfreundlichen Teile der Koalition, als sei der zumindest erschüttert. Ich habe das Produkt noch nicht gesehen, aber es steht zu befürchten, dass da jetzt ein Rutsch passiert. Und umso wichtiger, dass wir das besprechen, umso wichtiger, dass wir auch klar machen, was da auf dem Spiel steht.
Und dann muss man ja immer dazu sagen, also Solingen, bei Solingen hat es nicht daran gehapert, das hätte nicht verhindert werden können durch einen Staatstrojaner. Das hätte auch nicht verhindert werden können durch die Zusammenführung von Datenbeständen. Es hätte möglicherweise verhindert werden können, wenn man dort abgeschoben hätte, was man hätte machen können. Der Mensch war ja bekannt und stand auf der Abschiebeliste. Und aus sehr, sehr schwer nachzuvollziehenden bürokratischen Gründen war man da träge und hat es nicht gemacht.
Absolut. Aber Nico, das ist auch ein Einwand, den wir immer heben müssen, wenn wir sicherheitspolitische Verschärfung sehen. Es fehlt eine ordentliche Analyse, die vorgelegt werden müsste vom Innenministerium und von den Sicherheitsbehörden. Welche Eingriffsmöglichkeiten haben wir denn? Haben wir die genutzt? Haben wir die ausgeschöpft? Fehlt wirklich noch etwas oder soll da einfach nur noch eine weitere Befugnis obendrauf geladen werden? Es fehlt eine klare Rechenschaftslegung darüber, was bringt was, was bringt nichts, welche Instrumente haben wir mit Erfolg eingesetzt und welche hörten sich gut an, kommen aber aus praktischen Gründen nicht zur Anwendung. Man braucht diese Analyse, eine klare Rechenschaftslegung. Und das fehlt komplett. Ja, sondern es wird einfach nach dem Havelmann-Prinzip gesagt, wir wollen aber hier noch eine und da noch eine und die bösen Kriminellen im Internet machen jetzt was ganz anderes, da wollen wir jetzt auch dagegen halten können. Das ist zu wenig. Genau, übrigens gleiche Thematik bei dem dritten. Wünscht dir was, was das
kurz,
ist?
Kurz reingefügt, ja. Stefan, das kann man ja ziemlich dingfest machen hier. Also die Befugnis, den Mann abzuschieben, die war da. Aber man hat es dann nicht gemacht, weil man es irgendwie, damit das irgendwie verschlampt hat. Und dann kommen jetzt so seltsame, von der sogenannten Fluchtministerin in Nordrhein-Westfalen kommen dann so seltsame Ausflüchte wie, das gäbe ja nur 20 Flüge nach Bulgarien in der Woche, wo man abschieben kann. Also Sachen, die dann auch ganz, ganz schwer jedenfalls für mich zu ertragen sind, wenn ich sie höre. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass alle Befugnisse ja auch überhaupt nichts nützen, wenn sie nicht dann auch tatsächlich auch genutzt werden. Und wenn diese Lücke dann klafft zwischen Befugnissen und Vollzug, dann passiert es natürlich auch immer schnell, dass es dann die Falschen trifft. Und das ist wiederum auch das Thema bei der Gesichtserkennung, die jetzt der dritte große Komplex ist, der da in dem Faeser-Entwurf steht. Ja.
Da soll es darum gehen, dass eine Art von biometrischer Rasterfahndung im Internet zulässig wird. Das BKA möchte gerne Gesichtserkennung einsetzen, und zwar nicht nur für Verdächtige, sondern auch für Opfer, Zeugen und wen auch immer, indem dort Gesichtsbilder abgeglichen werden, die im Internet zu finden sind. Dabei möchte man überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen, wie diese Bilder eigentlich ins Netz kommen, also ob sie der Betroffene, also der Verdächtige oder der Zeuge, selbst ins Netz gestellt hat oder ob die möglicherweise sogar rechtswidrig dort im Netz sind. Das scheint keine große Rolle zu spielen. Man hat sofort, das Thema hast du angesprochen, Nico, aufgrund der zum Teil schlechten Qualität der Bilder, zum Teil aufgrund der schlechten Qualität der Suchsoftware, sehr schnell False Positives, also vermeintliche Treffer, die sich bei näherem Hinsehen als Irrtum herausstellen, und dadurch geraten tatsächlich Bürgerinnen und Bürger in den Fokus von Sicherheitsbehörden, und das kann durchaus nicht ungefährlich sein. Und schließlich die Software, die da eingesetzt werden soll zur Gesichtserkennung, ist zum guten Teil, jedenfalls die im privaten Sektor eingesetzt werden, ist KI-basiert. Das heißt, wir haben es da auch sofort wieder damit zu tun, dass eine staatliche Stelle, noch dazu eine Sicherheitsbehörde, Software einsetzt, die sie nicht vollständig erklären kann. Die KI ist in aller Regel auch für den Anwender eine Blackbox. Wie genau die funktioniert, wann sie ausschlägt und wann sie nicht ausschlägt, weiß der Hersteller vielleicht, aber der Nutzer mit hoher Sicherheit nicht. Dürfen staatliche Stellen Instrumente einsetzen, die sie nicht vollkommen beherrschen. Es gibt zahlreiche Zusatzprobleme, die damit verbunden sind, dass zum Beispiel der Hersteller von solcher KI-Software dann auf einmal mitbekommt, wer in den polizeilichen Fokus gerät, dass er also Daten dort abgreifen kann. Die müssen abgeschottet werden, auch gegenüber dem Anbieter oder gegenüber Dritten. Das ist eine Fülle von Fragestellungen, und da ist der Gesetzentwurf extrem schlank. Darüber macht man sich nämlich lieber gar keine Gedanken, dass es da auch Möglichkeiten geben muss, diese Rasterfahndung auch einzuhegen wieder. Wirklich ein schwieriger Vorstoß der Sicherheitsbehörden. Ich kenne das noch ganz gut aus meiner Zeit in Baden-Württemberg und hatte da die Erfahrung gemacht, die klugen Sicherheitsbehörden, die wollen gar nicht so viele Befugnisse. Nämlich, es passiert genau das, Nico, was du angesprochen hast. Wenn ich den Behörden jede Menge Ermittlungsbefugnisse gebe, auch sehr komplexe und schwierig einzusetzende, dann wird der Druck, der Erfolgsdruck auf diese Behörden natürlich immer größer und es wird immer häufiger vorkommen, dass im Vollzug dieser neuen gesetzlichen Befugnisse irgendwas schief geht, dass was nicht klappt, dass dumme Fehler passieren oder hochintelligente Fehler passieren und am Ende ist jeder Anschlag, der passiert, jede Straftat, die begangen wird und nicht im Vorfeld verhindert wird, auf einmal ein schuldhaftes Versagen der Verwaltungsbehörden. Und das ist ein Schema, da muss man mal ein bisschen intelligent drüber nachdenken, ob man das möchte als Sicherheitsbehörde oder ob man nicht besser sagt, ich glaube, wir checken einfach mal, was von unseren Befugnissen hilft uns und was nicht. Und dann stoßen wir mal alles ab, was uns gar nicht hilft. Das wäre übrigens auch ein schöner Befreiungsschlag, die Gesetze zu durchforsten und alle nicht verwendeten, weil nicht effektiven Sicherheitsregeln und Eingriffsbefugnisse einfach mal entschlacken. Alles andere führt dazu, dass unsere Polizei immer stärker unter Druck gerät und am Ende immer häufiger als Versager dasteht.
Spannender Punkt. Viel hilft halt nicht immer viel.
So ist es.
Und das ist jetzt die passende Überleitung zum Thema Vielfalt.
Das ist genial, Nico. Da hätte ich mich nicht träumen lassen, dass wir so schöne Überleitungen von viel zu Vielfalt hinbekommen. Und auch da zunächst mal der Hinweis darauf, worüber wir reden. Nico, du hast in der vergangenen NJW ein Interview gegeben zum Thema vielfältige Anwaltschaft und hast dich damit auseinandergesetzt, was Vielfalt bei anwaltlicher Tätigkeit bedeutet. Du bist, um es auch das nochmal den Hörerinnen und Hörern zu verdeutlichen, seit Juni Vielfaltsbeauftragter des Deutschen Anwaltvereins. Bist dort reingewählt worden und hast dir vorgenommen, das kann man im Interview lesen, Vielfalt als selbstverständlich sichtbarer zu machen. Kannst du das ein bisschen noch erläutern, was da deine Zielsetzung ist?
Ja, natürlich. Das Bild, was man von Anwälten hat, ist immer noch eher so, ja, geht so Richtung konservativ. Ja. Und das ist auch, wenn man sich umschaut auf, ja, geh mal zu einer Tagung der Kapital- und Bankrechtler, ja, oder auch zu der IT-Rechtler. Es ist nicht gerade ein sehr modernes Bild, was man dort hat. Und das ist vor allen Dingen auch dem Umstand geschuldet, dass es zum Teil immer noch viel zu männlich ist. Also wenn man mal vergleicht, Anteil Frauen in der Anwaltschaft insgesamt, der geht an die 50%, ist längst noch nicht immer auch wirklich überall sichtbar. Aber da ist ganz viel passiert, um das zu verbessern und das ist jetzt dann auch gar nicht mein Hauptthema. Aber ein Sichtbarkeitsthema gibt es auf jeden Fall bei den Kollegen und Kolleginnen mit migrantischen Wurzeln, also türkischer Background, arabischer Background, osteuropäischer Background und so fort. Der Anteil ist jedenfalls in den Großstädten schon erheblich. Das fängt schon an den Unis an, also wenn man in die Hörsäle hier an der Humboldt-Universität oder der Freien Universität geht und die Juristen dort sieht, also so soweit man das mit dem Auge irgendwie so abschätzen kann, ist das, dann geht das dann sicherlich schon so auf ein Drittel. Setzt sich dann aber auch nicht fort. Statistiken gibt es leider weder an den Unis noch im Referendariat noch auch bei den Zulassungen. Deswegen gibt es da immer nur grobe Schätzungen. Dieser Anteil, der sicherlich, ich sag mal, bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen in den Großstädten liegt, der sicherlich zwischen 10% und 20% derer, also Anwälte und Anwältinnen mit Migrationshintergrund, geht man aber hier zu einer Versammlung des Anwaltvereins, geht man zu einer Tagung der IT-Rechtsanwälte, um Sachen zu nennen, die ich gut kenne, geht man in die Gremien herein, der Anwaltsorganisation ist die Repräsentanz immer noch eine ganz, ganz andere. Da sind Kolleginnen und Kollegen mit migrantischen Wurzeln immer noch eher eine Ausnahme. Und das ist erstaunlich und analoges, ich will da jetzt nicht allzu tief gehen, wir haben ja auch ein paar Podcasts gemacht zu dem Thema. Analoges gilt für also einfach sichtbare Kolleginnen und Kollegen aus der Queer-Community mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und dann gibt es noch das ganze Thema soziale Herkunft, Stichwort Arbeiterkind, gibt es eine ganz tolle Organisation. Die Vielfalt ist ein Fakt, den gibt es gar nicht. Das ist auch gar keine Frage, ob man das gut findet, schlecht findet, pro und contra. Das ist gar nicht, dass solche Diskussionen verfehlen. Die Wirklichkeit, die Vielfalt ist vorhanden und die Vielfalt sichtbarer zu machen und damit auch unseren Berufsstand auch nach innen wie nach außen ein kleines Stückchen bunter und ein kleines Stückchen auch mehr der heutigen Wirklichkeit entsprechend zu machen. Das ist das Anliegen, was ich jetzt mit diesem Amt, in das man mich hereingesteckt hat, verfolge.
Sehr schön. Wunderbar. Also empfehlen wir jedem. Der Beitrag der NJW ist im Netz frei verfügbar. Und wir verlinken das auch in unserem Teaser zu Vorderer Rechtsstaat zu dieser Folge. Eine dritte Thematik haben wir uns angeschaut, lieber Nico. Ich verzichte jetzt auf eine sehr passende Überleitung im Sinne von Vielfältigkeit in der Parteienlandschaft, sondern sage einfach, worum es geht. Es geht darum, dass wir jetzt Wahlen in Sachsen und Thüringen hinter uns haben, aber eine steht noch aus, Ende September in Brandenburg. Und da hat die FDP eine Klage erhoben, beziehungsweise einen Eilantrag gestellt beim Verwaltungsgericht Potsdam. Und zwar gegen den RBB, also die große Rundfunkanstalt Berlin-Brandenburg. Und zwar, weil sie gerne in den sogenannten Kandidatencheck mit aufgenommen werden möchte. Das ist eine dieser, früher nannte man das nach der Wahl Elefantenrunde und vorher sind das die großen Diskussionsrunden gewesen, als die Öffentlich-Rechtlichen noch einen erheblichen Marktanteil hatten. Vor der Landtagswahl, wenige Tage vor der Landtagswahl, veranstaltet RBB so einen Kandidatencheck und hat die FDP nicht dazu eingeladen. Die FDP ist derzeit nicht im Parlament, im Landtag von Brandenburg vertreten. Und nach den Umfragen, die man so lesen kann, steht sie so bei 3%. Und das hat RBB zum Anlass genommen zu sagen, nö, ihr seid raus und kommt hier nicht mit in diese offensichtlich nach wie vor als für den Wahlausgang durchaus bedeutsam eingeschätzte Kandidatenrunde mit rein. Die FDP ist sehr unglücklich über diese Entscheidung des RBB und weist darauf hin, dass sie ja doch insbesondere auch mit Blick auf die eigene Tradition, auf ihre Rolle auf Bundesebene, auf ihren Anteil an der derzeitigen Regierungskoalition auf Bundesebene, ja doch eine erhebliche politische Bedeutung hätte. Und pocht auf den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien, wonach sie sagt, das ist unfair, wir wollen die gleichen Startchancen haben wie die anderen Parteien und deswegen müsst ihr uns mit reinnehmen. Vielleicht noch zum Hintergrund, zum juristischen Hintergrund, der jetzt gleich eine Rolle spielt, auch bei der Entscheidung des VG Potsdam. Da gibt es einen hochspannenden Paragraphen im Parteiengesetz. Es geht um Paragraph 5 des Parteiengesetzes. Da steht zunächst mal drin, ja, staatliche Stellen müssen Parteien gleich behandeln. Da geht es insbesondere auch um Fragen der Wahlkampfkostenerstattung und auch der sonstigen staatlichen Zuwendung, aber auch natürlich um die Frage der Werbezeit, die man eben den Parteien zur Verfügung stellt. Da steht ein ominöser Satz 2 in Paragraph 5 des Parteiengesetzes. Da steht nämlich drin, der Umfang der Gewährung von solchen staatlichen Leistungen kann nach der Bedeutung der Parteien bis zu einem für die Erreichung ihres Zwecks erforderlichen Mindestmaß abgestuft werden. Also, siehe da, es gilt offensichtlich nicht der strenge Gleichbehandlungsgrundsatz, jeder bekommt das Gleiche, sondern man kann nach der Bedeutung der Partei abstufen und das hat RBB gemacht, hat gesagt, hier in den Kandidatencheck kommt ihr nicht rein, wir haben andere Formate für die FDP, kurz vor der Landtagswahl kommt ihr schon vor, aber nicht in dieser Runde. Und Nico, wie ging das denn jetzt aus?
Vielleicht sollten wir dazu fügen, dass ich den Prozess geführt habe oder das Verfahren geführt habe. Deswegen bin ich jetzt sicherlich nicht der Richtige, um jetzt hier Kritik an einem Ausgang zu üben, den ich mir natürlich anders gewünscht hätte. Die FDP oder das Verwaltungsgericht Potsdam hat den Antrag gestern, also wir reden heute am Donnerstag, dem 5. September und Mittwoch, den 4. September am Nachmittag, kriegten wir die Entscheidung, dass der Antrag zurückgewiesen wird. Ja, es ist offen nach heutigem Stand, ob dort das Verfahren noch in eine zweite Instanz gehen wird, weil das natürlich schon ein bisschen Überlegung und Beratung voraussetzt, dem ich jetzt nicht vorgreifen will und über das ich natürlich auch nicht viel sagen kann.
Klar, aber du hast schon gesagt, die Kritik überlässt du gerne mir und das ist eine ganz leichte Aufgabe, Kritisches an dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu finden. Es gibt zwei Ebenen, über die man nachdenken kann. Das eine ist die Frage, ist der Paragraph 5 Parteiengesetz eigentlich eine gute, faire Grundlage? Dazu muss man sagen, diese Idee von der gestuften Gleichheit, die gerade bei der Frage, wie der Staat Parteien behandeln soll, ja schon etwas schräg anmutet, dass der Staat da differenzieren darf. Also staatliche Stellen, Parteien, die aus dem Raum der Zivilgesellschaft kommen und die eine wichtige staatliche oder wichtige Funktion in unserer grundgesetzlichen Ordnung wahrnehmen, dass er die differenziert behandeln darf. Das riecht danach, dass Karlsruhe sich darum mal kümmern sollte. Karlsruhe hat sich darum schon gekümmert, und zwar 1968, später auch noch mehrfach, und hat das Bundesverfassungsgericht findet dieses Konzept der gestuften Gleichheit nach der Bedeutung der Parteien durchaus verfassungskonform. Das kann einen verwundern, wie man auf diese Idee kommen kann, aber ist also seit zig Jahren von Karlsruhe akzeptiert worden. Wie das Verwaltungsgericht Potsdam das dann allerdings anwendet, ist schon wirklich nicht nur bedenkenswert, sondern auch bedenklich. Um zwei, drei Punkte mal rauszugreifen, die wirklich zum Teil auch mehr als überraschend sind. Zum einen meint das Verwaltungsgericht Potsdam, sich eine Meinung leisten zu können zu der Frage, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Hat die FDP Chancen, in den nächsten Landtag reinzukommen? Bei Umfragen, die von verschiedenen Stellen gemacht wurden und so um die 3% liegen. VG Potsdam ist sich geradezu sicher, es ist geradezu gerichtsfest, dass die FDP keine Chance hat. Bei der jetzt anstehenden Wahl, VG Potsdam versteigt sich sogar dazu zu sagen, der Trend für die FDP weise in eine andere Richtung. Da wird es endgültig, kann man nur noch mit Humor nehmen, dass ein Gericht also meint, vorhersagen zu können, wie so der Wahltrend für eine einzelne Partei aussieht. Die Argumente, die die FDP im Verfahren vorgetragen hat, insbesondere was die Ungenauigkeit solcher Vorhersagen angeht, die werden vom Tisch gewischt. Das VG Potsdam weiß zum Beispiel, dass die Fehlermarge bei diesen Umfragen bei etwa 1% liegt. Finde ich auch sensationell, was dort an Sachverstand sich beim VG Potsdam versammelt hat. Und umgekehrt, das auch nochmal einzuordnen, natürlich ist das keine einfache Fragestellung der Behandlung der Parteien bei solchen Teilnahmen an Veranstaltungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es ist vor allen Dingen deswegen nicht ganz einfach, weil es ja sich hier um redaktionelle Sendungen handelt, wo dem RBB auch tatsächlich auch eine grundrechtlich garantierte Rundfunkfreiheit und Redaktionsfreiheit zur Seite steht, die natürlich Spielräume eröffnet, wie solche Sendungen zugeschnitten werden, worum es gehen soll, wer die richtigen Ansprechpartner sind und wer sie nicht sind. Dennoch wird man wohl sagen können, dass das, was das Verwaltungsgericht hier aus dem Fall gemacht hat, insgesamt zum einen so ein bisschen nach Schema F aussieht, also nach Standardbegründung, und andererseits dort, wo sie dann tatsächlich auf den Einzelfall eingehen, da machen sie dann Aussagen, die ja zum Teil verwundern. Ich habe die eine oder andere genannt. Deswegen dürfen wir in dem Fall wirklich gespannt sein, ob das das letzte Wort war oder ob das Oberverwaltungsgericht auch nochmal vielleicht noch Weiseres dazu zu sagen hat.
Es bleibt abzuwarten. Ja, weise sollte ein Justizminister sein. Das gilt jetzt nicht nur für den Bundesjustizminister, sondern auch für
Nico, lass uns gerade da nochmal einen kleinen Cut machen. Wir wollten noch ein kurzes Wort.
Stimmt. Falls uns Luisa Specht zuhört, tausendmal um Nachsicht, dass wir das jetzt fast hier vergessen und verschlammt hätten, denn gestern war ja dieser Spechtstag.
Gestern hat sie ihre Urkunde bekommen. Also seit gestern ist sie wirklich im Amt. Die Urkunde bekommt man von der Bundestagspräsidentin überreicht, und sie durfte auch gleich in ihre erste Pressekonferenz reinmarschieren. Das ist dann die Bundespressekonferenz, die dort ausgerichtet wird, und sich den Fragen der Hauptstadtpresse stellen. Man findet das Ganze übrigens bei Phoenix, wenn ich richtig im Kopf habe. Auch als Konserve kann man sich die Pressekonferenz nochmal anschauen. 40 Minuten lang hat Luisa Specht-Riemenschneider dort Frage und Antwort gestanden. Interessantes Statement am Anfang abgegeben, hat ihre Schwerpunkte erläutert, ihre inhaltlichen Schwerpunkte, die bestehen werden aus den Bereichen künstliche Intelligenz. Das Gesundheitsthema ist ihr besonders wichtig und das Thema innere Sicherheit. Da wird sie sich auch mit dem BKA-Gesetz mit Sicherheit auseinandersetzen. Von der Sache her hat sie dafür plädiert, dass sie mit ihrem Team wenn es um Beratungsleistungen geht, um Beratungsfragen geht, möglichst früh einbezogen wird und nicht immer erst, das kennen wir Datenschützer, 14 Tage vor Freischaltung, vor dem Go, wird dann nochmal der Datenschützer befragt und darf dann also entweder den Partycrasher geben und sagen, wir sagen die Party ab, das geht alles so nicht, oder gerät dann unter Druck. Sie hat sehr deutlich gemacht, dass sie beraten möchte, dass sie eine konstruktive Rolle spielen möchte, hat aber gleichzeitig, und das fand ich doch ja auch mutig und klar, was sie da gesagt hat, hat darauf hingewiesen, dass es rote Linien gibt. Das sind die gesetzlichen und verfassungsmäßigen Linien, die, von denen sie kein Jota abweichen möchte und wo sie die klare Ansage macht, drunter macht sie es nicht. Also auch jenseits der gesetzlichen Regulierung bestehen natürlich Spielräume, die sie gerne nutzt, aber das Gesetz an sich ist natürlich die rote Linie. Hat mir gut gefallen, ihr Auftritt. Wie fandst du es, Nico?
Ich muss gestehen, dass ich es jetzt nicht im Film oder gar live verfolgt habe, sondern nur aus den Presseberichten beurteilen kann. Da wurde sie jetzt immer wieder zitiert mit den roten Linien und gleichzeitig dem Ansatz, dass da, wo es keine roten Linien gibt, man ermöglichen wolle. Meine Formulierung, also konstruktiv taucht dann als Stichwort auf, dass man konstruktiv agieren wolle. Da kann ich mich natürlich gut mit anfreunden. Nicht nur mit dem Konstruktiven, sondern auch mit den roten Linien. Denn die roten Linien werden ja, da gibt es ja auch so eine Hemmung, rote Linien zu markieren. Nicht? Es gibt so eine Neigung im Datenschutz, also personalisierte Werbung, über die wir ja hier immer wieder mal gesprochen haben auch. Also wenn ich jetzt so überzeugt wäre, wie das die Autorin von dem Surveillance Capitalism Buch ist, über das ich mit Jeff Jarvis in einer Folge gesprochen habe. Also wenn ich die personalisierte Werbung, das damit verbundene Profiling für einen Fluch der Menschheit und einen massivsten Angriff auf die Menschenrechte halten würde, wie das ja manche tun, dann müsste man es ja eigentlich verbieten. Ja, und was mir immer auffällt ist, so etwas oder jedenfalls für bestimmte Bereiche verbieten gegenüber Kindern oder Ähnliches. Aber solche Forderungen gibt es dann eigentlich nicht, sondern was wird stattdessen gemacht? Es wird dann stattdessen, heißt es dann, also ja, da ist die Einwilligung, dann wird eine Einwilligung gezweifelt, dann wird in Luxemburg daran gezweifelt, dass man jetzt das auf eine vertragliche Grundlage stellen könne. Und dann werden wir vom Datenschutz ja auch alle ganz gut leben, werden wir dann dazu ermächtigt, Datenschutzbestimmungen länglich zu schreiben, die also nicht mal die Juristen lesen, die nicht dafür bezahlt werden, ja, das zu lesen. Wir werden dann so ermächtigt, dann also liebevoll Cookie-Banner und Klickfelder dort zu gestalten und designen, über die wir uns als Nutzer eigentlich auch immer nur ärgern. Also es wird ganz, ganz viel dann Aufwand getrieben, also quasi durch formale Hürden dann gewisse Praktiken zu erschweren. Aber die rote Karte gibt es eigentlich so gut wie nie. Das habe ich noch nie verstanden.
Ja, jede Menge Themen, auf die wir uns freuen, wenn Luisa Specht-Riemenschneider mit ihrem Haus dazu Stellung nimmt. Das ist ja auch das, wofür du plädierst, Nico, dass man sich auseinandersetzen kann, dass es klare Positionen gibt, dass man die auch vor Gericht bringen kann, dass man auch sozusagen die Rechtssicherheit schaffen kann, die man in dem Bereich braucht, wenn man eben nicht sozusagen den ganz breiten Ansatz von Shoshana Zuboff und ihrem Überwachungskapitalismus fahren möchte, sondern als rechtsgebundene Institution, und das ist natürlich auch die Bundesbeauftragte, agieren möchte.
Jetzt mache ich noch mal einen anderen Anlauf zum Justizminister, zum Nordrhein-Westfälischen, über den wir gleich sprechen werden. Und jetzt sehe man es mir nach, dass ich ein bisschen aushole. Als ich in den 80er Jahren an der Freien Universität Berlin studierte, gab es dort genau eine Juraprofessorin. Sie hatte nur so einen Mini-Lehrstuhl, weil sie zu denen gehörte, die, wie viele andere auch zu der Zeit, die ohne Habilitation dann an den Professorenhut gekommen war, weil man in den 70er Jahren schlagartig so viele Professoren neu brauchte. weil so viele Studenten hinzugekommen waren, schlagartig. So, die einzige Professorin, sie machte natürlich, ja, surprise, surprise, was für Fächer unterrichtete sie? Familien- und Erbrecht, ja, als einzige Frau, nicht? Sie hatte eine halbe Sekretärin und ich glaube eine Viertel Mitarbeiterin, und das war ihr Lehrstuhl, und war eine super tolle und beliebte und ganz warmherzige Frau mit einer unglaublichen Berliner Schnauze. Und dann passierte es Anfang 1989, dass überraschend die erst rot-grüne Landesregierung ins Amt kam in Berlin-West. Und dann beschloss man, man müsse zur Hälfte Frauen haben. Und dann hatte man eigentlich schon Justizsenator ausgesucht, den späteren IGH-Richter Schomburg, und stellte aber fest, dass es mit der Parität nicht ausging und brauchte jetzt eine Frau, und guckte sich in West-Berlin um und guckte an die FU und fand Jutta Limbach, die dann später eine ganz herausragende Rolle hatte, dann zu Zeiten der Wiedervereinigung, als die Staatsanwaltschaft für Regierungskriminalität eingerichtet wurde hier in Berlin, und also einfach sehr, sehr viel Arbeit, die wir alle ja uns nicht hatten träumen lassen, auch auf sie dann zukam. Und dann wurde sie Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Und ja, ich habe sie in allerbester Erinnerung und kann stolz auch darauf zurückblicken, dass ich aus ihren Händen meine Urkunde zum zweiten Staatsexamen erhalten habe. Denn sie war zu der Zeit schon noch Berliner Justizsenatorin. Und,
sehr gut.
Ja. Ja, und es gab auch ansonsten die ein oder andere Begegnung zu der Zeit, wo sie im Amt war. Wieso erzähle ich jetzt so lange so alle Geschichten von einer ganz, ganz wunderbaren, tollen Frau? Weil sie einen Sohn hat. Und dieser Sohn ist anders als die Mutter, die eine lebenslange Sozialdemokratin war, hat er zwar auch mal als Sozialdemokrat angefangen, der Sohn Benjamin, und ist jetzt aber auf einem grünen Ticket und mit einem grünen Parteibuch Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Und so, lange, lange Schleife, und dann kommen wir schon wieder zu dem Gericht, deren Präsidentin seine Mutter war, zum Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hatte jetzt über einen Fall zu entscheiden, in dem eine Entscheidung, die er als Justizminister von Nordrhein-Westfalen zu verantworten hat, auf den Karlsruher Prüfstand gestellt wurde. Jetzt bist du wieder dran, Stefan.
Ja, das ist wirklich eine schöne Family Story, wenn man das so zusammenliest, und ohne jetzt zu sehr zu spoilern, wird man sagen müssen, dass vielleicht die Mutter gar nicht so glücklich gewesen ist oder wäre mit dem, was der Sohnemann dort in NRW versucht hat. Worum geht's? Es geht um eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts NRW in einem Konkurrentenstreit. Die Stelle des OVG-Präsidenten Nordrhein-Westfalen ist ausgeschrieben worden. Also ein öffentliches Amt ist ausgeschrieben worden, und da gilt ein besonderer Gleichheitssatz unseres Grundgesetzes, Artikel 33 Absatz 2, wonach es wieder Chancengleichheit, so wie wir es eben bei den Parteien hatten, auch eine Chancengleichheit zwischen Bürgerinnen und Bürgern geben soll bei der Vergabe öffentlicher Ämter. Jeder soll nach Leistung, Eignung und Befähigung gleiche Chancen haben, öffentliche Ämter zu bekommen. Auch der Posten des OVG-Präsidenten wird von diesem Grundrechtsartikel bestimmt. Es gab verschiedene Runden der Ausschreibung, die mehr oder weniger im Sande verliefen. Dann gab es mehrere Bewerber am Ende und einen Konkurrentenstreit. Einer der unterlegenen Bewerber war unzufrieden mit der Entscheidung, die nachher gefällt wurde. Zunächst vom Ministerium, ging vor das Verwaltungsgericht NRW, dann vor das Oberverwaltungsgericht NRW. Und nachdem er dort verloren hatte, ging er zum Bundesverfassungsgericht mit der Argumentation, er sei in seinem Gleichheitsrecht verletzt worden, und siehe da, Karlsruhe hat das bejaht. Wie war der Ablauf im Einzelnen? Der Beschwerdeführer, der übrigens selbst Richter des Bundesverwaltungsgerichts ist, also wirklich ein exquisiter Jurist, hatte sich beworben, und nachdem die Besetzung zunächst ein bisschen noch unter der alten Regierung in NRW ja verzögert worden war, kam dann der Regierungswechsel. Und dann passierten mehrere interessante Dinge. Zum einen erhielt der Richter des Bundesverwaltungsgerichts, also der Beschwerdeführer, einen Anruf von einem Bundestagsabgeordneten, der ihm sagte, also der Posten ist eigentlich nicht für dich vorgesehen, Da soll eigentlich eine Frau drauf und die Koalition in NRW hätte sich auch darauf verständigt, dass es eine Frau wird. Und die Grünen hätten ganz stark dafür plädiert, dass eine Frau UVG-Präsidentin werden sollte. Und die CDU sei damit auch einverstanden, solange diese Kandidatin ihre Parteimitgliedschaft hätte. Und siehe da, es gab dann auch während des laufenden Verfahrens ein Abendessen des Justizministers mit einer Mitarbeiterin, einer Abteilungsleiterin im Innenministerium in NRW. Und das führte dann zu einer Bewerbung dieser Abteilungsleiterin, die dann nachher auch vom Justizminister in einem Besetzungsverfahren den Zuspruch bekommen hat. Die Kandidaten, sagte damals der Justizminister in seinem Besetzungsbericht, seien zwar alle ganz hervorragend und gut und gleich gut geeignet, aber diese Kandidatin aus dem Innenministerium hätte eben einen besonderen Vorsprung bei Verwaltungsaufgaben und das sei wichtig für die Stelle des UVG-Präsidenten. Und dann hat er in einer sogenannten Überbeurteilung, nennt sich das, die verschiedenen Beurteilungen vom Bundesverwaltungsgericht über den beschwerdeführenden Richter und vom Innenministerium dann nochmal zusammengefasst und gesagt, die Dame macht das Rennen. Dagegen der Konkurrentenstreit des Beschwerdeführers, das beim Verwaltungsgericht Münster, hat er damit noch Erfolg gehabt. Die erließen eine einstweilige Anordnung gegen die Ernennung der Kandidatin zur UVG-Präsidentin. Das Oberverwaltungsgericht NRW lehnte das allerdings ab. Und jetzt landete das Ganze beim Bundesverfassungsgericht und das sagte doch tatsächlich in...
Ein kleiner Einschub, ja. Stefan, das muss man sich natürlich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass es das jetzt angegriffen wird beim Bundesverfassungsgericht, eine Entscheidung des UVG NRW, und das ist natürlich dasselbe Gericht, um das es eigentlich in dem Fall geht. Es geht ja genau darum, um den Präsidenten des UVG, das heißt aus Sicht... Das heißt, die Richter, die werden auch ihre Freude gehabt haben in Münster. Ja. Die Richter mussten jetzt entscheiden, quasi einen Streit zwischen zwei Kandidaten für das, also die Chefs des Gerichts werden wollen.
Ja, das lässt sich allerdings leider nicht ändern.
Die und für diejenigen, die kein Jura studiert haben oder das nicht so bewusst ist. So ein Oberverwaltungsgericht ist auch nicht irgendein Gericht. Es gibt nur eins pro Bundesland. Und wann immer man Behörden in Nordrhein-Westfalen verklagt als Bürger, also auch das Land verklagt, die Landesregierung verklagt, dann geht man zu den Verwaltungsgerichten im Land. Und da ist wiederum das Oberverwaltungsgericht die höchste Instanz. Also das ist das Präsidentenamt, um das es hier geht, ist das Präsidentenamt, das zu dem höchsten Gericht gehört, das es in Nordrhein-Westfalen gibt, wenn es darum geht, Entscheidungen der Regierungen und sonstigen Behörden in Nordrhein-Westfalen anzugreifen.
Weil wir heute Home Stories machen, lieber Nico, nochmal von meiner Seite aus, das lässt sich nicht immer vermeiden oder das lässt sich gar nicht vermeiden, dass das Oberverwaltungsgericht in diesem Fall über die Besetzung des eigenen Chefpostens entscheidet, dass geht nun mal nicht anders. Es gibt nur ein Oberverwaltungsgericht. Und das ist natürlich für die betroffenen Richter auch, sagen wir mal, heikel, sozusagen sich dann den Chef auszusuchen. Deswegen Home Story. Meine liebe Frau ist selbst Richterin am Oberverwaltungsgericht in Rheinland-Pfalz und hat das auch schon mal mitgemacht. Das ist für die Gerichte selbst, erste Instanz und zweite Instanz, auch immer schwierig, weil man ja über Kollegen entscheidet. Und das ist nicht beliebt in solchen Verfahren, entscheiden zu müssen. Es wird auch zukünftig nicht beliebter werden, wenn man sieht, wie das Oberverwaltungsgericht NRW vom Bundesverfassungsgericht abgekanzelt wurde. In der Verfassungsbeschwerde, der stattgegeben wurde, die Entscheidung des UVG im Konkurrentenstreit wurde also aufgehoben, sagt das Bundesverfassungsgericht mit voller Klarheit, die Verfassungsbeschwerde ist offensichtlich begründet. Das UVG hätte nie im Leben so entscheiden dürfen. Warum nicht, sagt Karlsruhe. Naja, der unterlegene Beschwerdeführer, der Richter des Bundesverwaltungsgerichts, hat in der eidesstattlichen Versicherung diese Vorkommnisse, die es im Vorfeld der Entscheidung, der Auswahlentscheidung gegeben hat, also inklusive eines eigenen Gesprächs, das er mit dem Justizminister geführt hat, wo ihm dieser gesagt hätte, du wirst es nicht, Junge, zieh zurück und die andere Kandidatin ist geeigneter als du, hätte also sich selbst festgelegt schon im Vorfeld, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo die Beurteilung durch das Innenministerium noch gar nicht vorgelegen hätte von der Bewerberin, Das hat der Beschwerdeführer eidesstattlich versichert. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, liebes UVG, das darf sie nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, ist uns egal oder da nicht drauf eingehen. Dem hättest du nachgehen müssen. Da hättest du Sachverhaltsermittlungen anstellen müssen, um diesen Widerspruch aufzulösen zwischen der eidesstattlichen Versicherung des Beschwerdeführers und der Positionierung des Justizministeriums in diesem Fall. Das UVG hatte dem Justizminister noch goldene Brücken gebaut und hat gesagt, na ja, selbst wenn er das gesagt hätte, dass die andere Kandidatin ja geeigneter wäre, das sei eine zulässige bloße Voreinschätzung gewesen, so nach dem Motto, das hätte er mal so gesagt, aber da hätte er sich noch nicht festgelegt. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, das könnte er so nicht machen. Wenn es klare Hinweise darauf gibt, dass es da sachwidrige Vorfestlegungen gab und das Ganze unterfüttert ist, untermauert ist mit einer eidesstattlichen Versicherung, dann kommt ihr da nicht raus, ohne den Sachverhalt tatsächlich zu ermitteln. Also ihr hättet reinsteigen müssen in die ganze Sache und im Zweifelsfall den Justizminister nochmal befragen und nochmal stärker darauf dringen, dass das aufgeklärt wird. Da wären weitere Ermittlungen des UVG geboten gewesen und deswegen hebt das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung auf und weist sie zurück wieder ans Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Viel Vergnügen, sich mit der Sache jetzt nochmal zu beschäftigen. Da wird man nicht mehr große Lorbeeren gewinnen können.
Interessant finde ich, weil es so ganz gegen das geht, was man sonst gewohnt ist, das ist das Bundesverfassungsgericht tatsächlich als sachfremde Kriterien bezeichnet, nicht nur die Parteimitgliedschaft, sondern auch das Geschlecht. Also das ist jetzt hier mal ein Fall, wo die Bevorzugung, mutmaßliche Bevorzugung von einer Richterin, weil man gesagt hat, da muss eine Frau hin, wo sie als sachfremd angesehen wird. Das habe ich auch selten bisher in einer Entscheidung gelesen.
Also eine wirklich in jeder Hinsicht interessante Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht in all den Dingen, die wir heute angesprochen haben, sei es das BKA-Gesetz, sei es die Teilnahme der FDP in Brandenburg, sei es das weitere Agieren von Luisa Specht-Riemschneider und natürlich auch, was das Oberverwaltungsgericht NRW angeht. Ich fand, Nico, das sehr interessant, mich auf diese Sachen vorzubereiten und mit dir darüber zu diskutieren. Ich hoffe, das geht den Zuhörern und Zuhörern auch so, dass sie das spannend fanden. Wenn sie Anregungen dazu haben, uns ein Feedback geben wollen oder auch auf eigene oder ihnen bekannte interessante Entscheidungen hinweisen wollen, schreiben sie uns. Wir nehmen das gerne auf und versuchen dann mit unserem Blickwinkel das unter rechtsstaatlichen und auch rechtlichen Gesichtspunkten einzuordnen, was wir dann hier zu sehen bekommen. Deswegen, lieber Nico, bleibt uns nichts mehr, als uns herzlich für die Aufmerksamkeit zu bedanken und uns darauf zu freuen, dass wir wieder beim nächsten Podcast gemeinsam und auch für Sie unterwegs sind. Vielen Dank.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.